Technik als kulturwissenschaftliches Terrain geht es in diesem Podcast. Normalerweise besprechen wir solche Themen ja im Institutskolloquium des Ludwig-Uhland-Instituts für empirische Kulturwissenschaft. Das klappt in diesem Sommersemester leider nicht wie gewohnt. Anstattdessen gibt es jetzt eben diesen Podcast. Und das Podcast-Format passt eigentlich auch ziemlich gut zum Thema. Denn an Podcasts wird sehr deutlich, dass Technik in unserem Alltag eine zentrale Rolle einnimmt und damit eben auch ein relevanter Forschungsgegenstand von Kulturwissenschaft ist. Zusammen mit Thomas Thiemeier spreche ich, Helen Ahner, mit verschiedenen KulturwissenschaftlerInnen darüber und freue mich schon sehr auf deren Ideen, Meinungen und Theorien zum Thema. Die Ergebnisse gibt es hier zu hören und wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
Heute reden wir mit Christoph Barreiter, Juniorprofessor am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort untersucht er digitale Medien vor allem, hat einen Schwerpunkt Medienanthropologie und er hat in Tübingen dazu eine Dissertation geschrieben, bei dem er sich mit Online-Games und LAN-Partys unter anderem auseinandergesetzt hat. Diese Dissertation ist 2016 unter dem Titel Gewalt im Computerspiel – Facetten eines Vergnügens erschienen. 2019 hat Christoph einen Aufsatz in der Zeitschrift für Volkskunde verfasst mit dem Titel Medien der Alltäglichkeit, in dem er das Feld der Medien- und Digitalanthropologie umreißt und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Christoph.
Hallo Thomas und hallo Helen.
Hallo.
Mitten in der Covid-19-Krise reden wir jetzt über Technik und Medienanthropologie. Jetzt könnte man denken, da gibt es vielleicht auch andere Dinge, die wir besprechen sollen, aber du kannst uns vielleicht sagen, warum es sinnvoll ist, sich ausgerechnet jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen.
Also ich denke mal, dass wenn wir über Covid-19 reden, müssen wir über die Effekte reden, die Covid-19 auf unsere ganze Gesellschaft hat und die natürlich die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite betreffen. Und das betrifft einerseits natürlich das konkrete Virus, die konkreten Krankheitsfälle, aber es betrifft auch, und das beschäftigt uns ja derzeit mindestens genauso viel, die Maßnahmen und deren Auswirkungen dieser Maßnahmen auf unsere Gesellschaft. Und total zentral dabei ist natürlich Social Distancing und all dessen Konsequenzen. Und wir haben jetzt gerade eine Situation, in der relativ plötzlich und unvermittelt mit einem Schlag Millionen Menschen vor allem zu Hause sitzen und dann auch über digitale Medien miteinander und mit der Welt draußen sozusagen kommunizieren. Und klar, unser Alltag war und ist auch vor Covid-19 durch digitale Technologien und Medien durchdrungen. Aber in der Covid-19-Krise hat sich das nochmal ziemlich radikal und auf schnelle Weise verschärft, weil jetzt plötzlich das komplette berufliche und auch das soziale Zusammenleben ganz essentiell von diesen digitalen Kommunikationswegen auch abhängig ist. Und genau da wird Technik und Medienanthropologie relevant und hat, finde ich, auch eine große Verantwortung, weil diese Art der Forschung zum besseren Verständnis der wechselseitigen Beziehung von Menschen und Medien oder eben Menschen und Technologien beiträgt, die jetzt gerade in dieser Lebenssituation, in der wir alle sind, besonders wichtig werden.
Jetzt nennst du das Ganze Medienanthropologie oder Digitalanthropologie. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Gibt es da einen Unterschied? Ist das dasselbe? Und wie sähe eine spezifische Perspektive der empirischen Kulturwissenschaft oder europäischen Ethnologie auf dieses Phänomen aus?
Ja, und ihr nennt es jetzt Technikanthropologie, glaube ich, in der Vorlesungsreihe oder Podcastreihe. Also es gibt halt diese unterschiedlichen Begriffe, ne? Technikanthropologie, Medienanthropologie, Digitalanthropologie. Und es ist verwirrend, auch für Studierende immer wieder verwirrend, wie diese Begriffe durcheinander gehen, aber das tun sie einfach. Also sie werden international und national, je nachdem, in welchem Forschungskontext du dich bewegst, unterschiedlich eingesetzt und auch sehr unterschiedlich verstanden. Zum Beispiel allein der Begriff Anthropologie in diesen Begriffen wird komplett anders ausgelegt. Also es gibt auch Medienwissenschaftlerinnen, die sich selbst als Medienanthropologinnen bezeichnen, obwohl sie gar nicht so sehr im Sinne von uns, also unserer Fachperspektive, Anthropologie betreiben im engeren Sinne. Ich finde das aber auch völlig in Ordnung und finde eigentlich dieses ganze Feld, also jetzt ohne zu unterscheiden zwischen Technik, Medien und Digitalanthropologie, sondern das alles gemeinsam genommen, sollten wir als ein hochgradig internationales und vor allem hochgradig interdisziplinäres verstehen. Also ich persönlich würde darunter nicht nur Anthropologien im engeren Sinne verstehen, sondern auch die Philosophie, die mitmischt, natürlich die Medienwissenschaft, aber auch zum Beispiel die Technik- und Mediengeschichte und viele weitere Disziplinen, diesen sich anfügen, die dazu beitragen. Im Grunde genommen geht es all diesen Disziplinen darum, zum besseren Verständnis des Wechselverhältnisses von Menschen und Medien, von Menschen und Technologien oder von Menschen und digitalen Technologien beizutragen. Und das eigentlich Interessante ist jetzt, und das wäre dann der zweite Teil deiner Frage, was tragen jetzt unterschiedliche Disziplinen zu diesem interdisziplinären Feld bei? Also was leisten die spezifischen Fachperspektiven? Da lohnt es sich sehr, darüber nachzudenken, was jetzt unser Fach, also EKW, aber also auch europäische Ethnologie, Kulturanthropologie, ehemalige Volkskunde, zu diesem interdisziplinären Feld beitragen. Also was tragen wir dazu bei, das Wechselverhältnis von Medien und Menschen besser zu verstehen?
Du sprichst in deinem Aufsatz von Medien der Alltäglichkeit. Das scheint mir eine spezifische Perspektive aus dem Fach, die du darauf anlegst, weil wir das ja mit Alltagskultur zu tun haben, zu sein. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen das genauer umreißen. Was meinst du damit und inwiefern hängt das mit, sagen wir, einer spezifischen Perspektive auf die Dinge und die Medien zusammen?
Naja, also das, was ich gerade eben gesagt habe, dass es darum gehen muss, was tragen spezifische Disziplinen mit ihren jeweils eigenen analytischen Perspektiven und Kompetenzen zu diesem interdisziplinären Feld bei. Da ist dieser Versuch, dieser Begriffsbildung Medien der Alltäglichkeit ein Versuch, genau darauf eine Antwort zu geben und die auch in eine Formel zu packen, weil es aus meiner Sicht ganz klar eine Stärke zumindest unseres Faches ist, genau vor dem Hintergrund der Kompetenz für Alltagskulturanalyse die Zusammenhänge von Medien und Alltag besser zu verstehen. Dieser Begriff Medien der Alltäglichkeit ist bewusst so ein bisschen auch ein Wortspiel, weil er ja in zwei Richtungen gelesen werden kann. Also einerseits sind digitale Technologien und Medien aus unserer EKW-Perspektive immer Teil des Alltags. Und erst unser Alltag bringt sie in ihren spezifischen Formen und Funktionen hervor als Medien und verhandelt sie dann auch immer neu weiter. Und zweitens, in die andere Richtung gedacht, gestalten diese Medien den Alltag dann aber auch immer auch mit, verändern den Alltag und unsere Lebenswelt. Genau durch diese Doppelperspektive kann man dann das gegenseitige Wechselverhältnis von Medien und Alltag beschreiben und natürlich auch fragen, wie sich das, also diese Wechselbeziehung in den letzten Jahren, also seit vielen Jahren inzwischen, durch die Digitalisierung von Technologien und Medien radikal wandelt und auch weiterentwickelt. Und um diesen Begriff jetzt zu konkretisieren, könnten wir natürlich noch die beiden Elemente genauer betrachten, also Medien und Alltag. Und was meinen wir da überhaupt mit? Wichtig finde ich, dass wir mit Alltag auch, aber nicht nur den Alltag einzelner Personen zu Hause in ihrem Privatbereich meinen, sondern wir können medialen Alltag beispielsweise auch in Bezug auf spezifische Räume oder bestimmte Phänomene untersuchen. Wenn man jetzt an das etwas, was dich und mich interessiert, Thomas, nachdenkt, zum Beispiel die Frage, wie durch digitale Medien heutzutage an den Holocaust erinnert wird oder die Shoah, dann geht es da ja nicht nur um ein Phänomen, mit dem Menschen rund um die Uhr jeden Tag zu tun haben, also Alltag in diesem Sinne, aber es geht um ein Phänomen, das für ihre persönliche Lebenswelt und für unseren gesamtgesellschaftlichen Alltag insgesamt eine wichtige Rolle spielt. Also ich würde bei diesem Begriff Medien der Alltäglichkeit in diesem Sinne von einem weiten Alltagsbegriff ausgehen, bei dem es eben darum geht, den Blick auf gelebte Routinen und auf die Komplexität soziokultureller Zusammenhänge zu richten. Also nicht Alltag im engen, sondern im weiten Sinn. Der Medienbegriff ist ebenfalls hier relativ weit gedacht. Was ich ziemlich bemerkenswert und ich glaube auch wichtig finde, vor allem wenn wir sagen, der Podcast richtet sich auch an Studierende, ist, dass viele Studierende, wenn man diesen Begriff Medien ins Spiel bringt, erstmal eine genaue Konkretisierung suchen, weil sie auch nach etwas suchen, also wie dieser Begriff eine klare Sache objektiv umreißen kann. Also, dass er bestimmen hilft, was ist jetzt ein Medium und was ist kein Medium und was genau macht ein Medium aus. Und ich glaube, gerade aus einer EKW-Perspektive ist das gar nicht so zielführend, weil Dinge in unserer Welt nicht einfach Medien sind oder eben keine Medien sind, sondern wenn wir aus einer EKW-Perspektive von Medien sprechen, dann heißt das, wir betrachten bestimmte Dinge als Medien und fragen dadurch danach, was sie als Medien hervorbringen. Also wir fragen dann danach, wie diese Artefakte oder Dinge komplexe Relationen von Menschen und materiellen, technischen und digitalen Entitäten hervorbringen, durch die Menschen wieder in Austausch miteinander treten. Also von Medien zu sprechen heißt nicht, eine Sache als Medium zu kategorisieren, sondern vielmehr eine bestimmte Perspektive einzunehmen und bestimmte Fragen an diese Sache und ihre Beziehung zum Menschen aufzuwerfen.
Wie ist es denn mit dem Unterschied zwischen dem Medienbegriff und dem Technikbegriff? Gibt es da einen oder sind da die Grenzen fließend?
Naja, gerade weil, wie ich das eben beschrieben habe, es also aus meiner Sicht nicht darum geht, mit diesen Begriffen Medien und Technik die objektiven Kategorien, also die objektiven Eigenschaften einer bestimmten Kategorie an Dingen abzustecken, sondern bestimmte analytische Perspektiven einzunehmen. Genau deshalb ist auch die Grenze zwischen den Begriffen Medien und Technik aus meiner Sicht sehr, sehr fließend. Und das entspricht auch ungefähr der Praxis in diesem Wissenschaftsfeld. Man kann allerdings sagen, wenn es darum geht, mit diesen Begriffen bestimmte Fragen auch aufzuwerfen, dass die unterschiedliche Tendenzen haben. Wenn ich von Medien spreche, dann rufe ich damit tendenziell eher Fragen nach Kommunikationsprozessen und nach Austauschprozessen auf. Und der Begriff Technik kann zusätzlich auch Fragen nach einer materiellen Funktionalität von gewissen Gegenständen, Artefakten und Infrastrukturen aufrufen. Also mal ganz analog gesprochen, wenn ich einen Hammer als Technik betrachte, frage ich wahrscheinlich eher nach seiner handwerklichen Funktion. Also beispielsweise, der Hammer ist eine Technik, um Nägel in Holz zu hämmern. Wenn ich ihn aber als Medium betrachte, dann frage ich danach, ob man mit einem Hammer auch kommunizieren kann. Und das könnte man natürlich. Das gleiche Objekt kann also Medium und Technik sein. Wenn wir diese Begriffe verwenden, verschieben wir quasi die Perspektive, die wir auf diesen jeweiligen Gegenstand einnehmen. Diese fließende Grenze wird natürlich noch fließender mit der Digitalisierung, weil im Grunde genommen jede digitale Technologie immer auch eine kommunizierende Technologie ist, weil in jeder digitalen Technologie eigentlich digitale Information ausgetauscht wird, auch wenn die Technik nur mit sich selbst kommuniziert. Das heißt dann, dass Begriffe wie Medium und Technik gerade im Bereich der Digitalisierung und der digitalisierten Gegenwart nur noch ganz, ganz schwierig trennscharf zu unterscheiden sind.
Jetzt gibt es ja neben dem Begriff Medium und Technik noch einen anderen Begriff, der sehr zentral ist, sowohl über den Aufsatz, über den wir gerade im Speziellen gesprochen haben, als auch ganz allgemein für deine Arbeit. Und das ist der Begriff der Praxistheorie. Vielleicht kannst du einmal kurz ganz knapp erzählen, was es damit auf sich hat.
mit der Praxistheorie einmal ganz kurz. ist natürlich schwierig. Ich versuche es mal in Kürze. Also Praxistheorien dienen uns dazu, ein analytisches Denken in Prozessen und Routinen zu fördern. Es geht, wenn man in der Welt nach Praktiken sucht und diese Praktiken analysiert, darum, das, was Menschen tun, vor allem Menschen, nicht nur, aber jetzt erstmal vor allem Menschen, nicht als ein Handeln zu begreifen, das von einer intentionalen Vernunft bestimmt ist. Also Menschen wissen immer genau, sie überlegen sich vorher, so möchte ich handeln und dann handle ich so, sondern es geht darum, die oft impliziten und routinegeleiteten Gewohnheiten und Routinen, eben Praktiken, zu erkennen und zu beschreiben. Das ist deshalb so produktiv für ein Fach wie unseres. Es wird nicht nur in unserem Fach selbstverständlich angewandt. Praxistheorien sind weit verbreitet in sozialwissenschaftlichen Theorien. Aber es wird in unserem Fach auch deshalb gerne angewandt, weil es bei dieser Erforschung des Alltags, von der wir vorhin schon gesprochen, einfach ein sehr hilfreiches analytisches Werkzeug bietet. Und ich denke, deshalb gehören Praxistheorien heute zum Standardrepertoire.
Und warum eignen die sich jetzt so hervorragend zur Erforschung von Medien und Technik?
Ich bleibe jetzt einfach mal bei der eher engeren EKW-Perspektive und ich habe vorhin gesagt, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie fragt nach den engen Verflechtungen von Medien und Alltag. Und genau deshalb, aus dem gleichen Grund, warum sich Praxistheorien insgesamt für die Erforschung von Alltag gut eignen, weil sie einem einen analytischen Zugang bieten zu den im Alltag gelebten Routinen, gilt das Gleiche auch für den Umgang mit Medien und Medienpraktiken. Weil, wenn wir nach der Verflechtung von Medien und Menschen fragen wollen, im Alltag, dann zeigen die sich ja nicht in statischen Ausschnitten, sondern sie zeigen sich immer in Prozessen und in Routinen, also in Praktiken. Diese Praktiken lassen sich zusätzlich mit dem Methodenrepertoire, das wir als Fach haben, vor allem das der Ethnographie, auch der historischen Ethnographie, aber bei Medien meistens eher der gegenwartsorientierten Ethnographie, sehr gut nutzen, um Praktiken zu beleuchten und in ihrer Komplexität zu verstehen. Zum Beispiel können wir jetzt fragen, wie prägen spezifische digitale Medienpraktiken, also mit dieser praxistheoretischen Brille, den Alltag mit Covid-19 in Zeiten von Social Distancing? Also alle Menschen sind zu Hause, sind plötzlich auf andere Art und Weise auf digitale Medien angewiesen. Ein Beispiel, was man jetzt nehmen könnte, da wären sehr, sehr viele möglich, aber eins, was man nehmen könnte, ist, was mir sehr aufgefallen ist, ist Videotelefonie, beziehungsweise als Praxis, also die Praxis des Videotelefonierens oder ein bisschen breiter der digitalen Telekommunikation. Wenn ich mich für so eine Praxis interessiere und mich frage, wie die sich jetzt in den Alltag einschaltet, dann könnte ich mir jetzt mit ethnografischen Zugängen ziemlich detailliert anschauen, wie Menschen eigentlich videotelefonieren und wie diese Praxis dann ihren Alltag mitgestaltet. Und daraus lerne ich dann nicht nur etwas über Videotelefonie, sondern ich lerne etwas über das sich wandelnde Wechselverhältnis von Menschen und digitalen Medien in Zeiten so einer globalen Pandemie.
Gibt es denn dabei auch was vielleicht, wenn man mit so einer praxistheoretischen Brille darauf guckt, was du uns ja jetzt sehr schmackhaft gemacht hast, gibt es da auch was aus dem Sichtfeld vielleicht rückt oder wo man methodisch sich ein bisschen absichern muss, dass da nicht was verloren geht?
Aber schmackhaft gemacht. Also ich bin ja stark dafür, dass irgendjemand bei euch eine BA oder MA-Arbeit oder so noch schreibt, weil ich tatsächlich diese Frage unglaublich spannend finde und so furchtbar viele der Konsequenzen dieser Krise sind, eröffnet sie doch Möglichkeiten, um hier einen Beitrag zu leisten, für Studierende vielleicht sogar. Also wenn sich jemand inspiriert fühlt, gerne. Und dann kann ich natürlich auch gleich beschreiben, was man dabei achten muss. Also gut, was erfassen Praxistheorien nicht? Im Grunde genommen, wenn man es richtig macht mit Praxistheorien, fällt nichts so richtig aus dem Blickfeld, weil Praktiken eben keine objektivierbare Kategorie sind. Also man macht keine Sortierung, das ist eine Praxis, das ist keine und ich schaue jetzt nur die Praktiken an, sondern praxistheoretisch kann ich im Prinzip alles betrachten. Aber darin besteht dann auch wieder die Gefahr, weil es ja nicht einfach darum geht, ob etwas eine Praxis oder nicht, sondern was ich dann daraus lerne, wenn ich etwas als eine Praxis oder in dem Fall eine Medienpraxis betrachte. Ich glaube, diese Frage muss man sich stellen. Also wenn man Praktiken einfach nur als einen Begriff verwendet, eine Schublade, in die man gewisse Dinge stecken kann und sagen kann, das ist jetzt halt eine Praxis, ist das relativ wenig produktiv. Wenn ich aber die analytische Produktivität und das Potenzial dieses Begriffs produktiv mache, um etwas zu verstehen über eine bestimmte Praxis, dann bin ich auf der richtigen Seite. Wenn wir jetzt das Beispiel Videotelefonie, einfach um mal dabei zu bleiben, nehmen, kann ich das als eine Medienpraxis betrachten und das bedeutet dann, dass ich nicht einfach danach frage, inwiefern ist das als vereinzelte Handlung zu verstehen, sondern ich frage danach, inwiefern sich rund um Videotelefonie neue Routinen im Alltag ergeben, inwiefern diese Routinen von einer Art des historisch gewachsenen oder vielleicht auch neu entstehenden Wissens geleitet werden. Also ich kann, wenn man so will, nach der Kultur der Kommunikation fragen, die diese Praxis umgibt und die auch neu entsteht und sich verändert und konfliktreich ausgehandelt wird. Ich kann auch nach der Geschichte dieser Praxis fragen und ich kann danach fragen, wie sie jetzt in größere Zusammenhänge eingebettet ist. Wir zum Beispiel sind hier gerade über Jitsi unterwegs. Es gibt Videotelefonie über Zoom und es gibt eine große politische Debatte gerade über die Nutzung der Software Zoom und welche Konsequenzen sie sowohl im privaten als auch zum Beispiel im universitären Bereich hat. Ja. Also auch welche politischen Implikationen hat so eine Praxis, welche Zwänge erzeugt sie oder auch inwiefern hat das was mit Emotionen zu tun?
Jetzt bin ich natürlich gerade als historisch forschende Person hellhörig geworden, weil du die historische Perspektive angesprochen hast. Warum ist es denn auch wichtig, historisch über so ein Phänomen zu forschen? Was kann so eine historische Perspektive denn aufzeigen?
Also erstmal, weil wir als EKWlerin immer betonen, und ich finde, das machen wir auch zu Recht, dass ein Verständnis für die Gegenwart immer auch historisch informiert sein muss. Das gilt genauso auch für digitale Medien. Gerade aus so einer medienpraxistheoretischen Perspektive sind ja Medien und Medienpraktiken nicht einfach neu, also neu in großen Anführungszeichen, sondern sie entstehen aus historischen Prozessen heraus. Klaus Schönberger hat mal einen Text geschrieben, in dem er ein ganz hilfreiches Begriffspaar genau dafür vorschlägt, nämlich, dass sich Praktiken, also Technik und Medienpraktiken, immer in einem Wechselspiel aus Persistenz und Rekombination wandeln. Also sie haben immer gleichbleibende, kontinuierliche Elemente, sie sind eben nicht einfach neu, die aber diese gleichbleibenden Elemente oft in Prozessen der Rekombination verändert und neu angeordnet werden. Und daraus entsteht letztlich soziokultureller Wandel rund um Technik und Medien. So eine Perspektive könnten wir jetzt auch einfach, um nochmal bei diesem Beispiel Videotelefonie zu bleiben, in zweierlei Hinsicht verwenden. Erstens, indem wir aus einer Makroperspektive fragen, woher kommt so eine Praxis überhaupt? Und da kann man jetzt lange über die Geschichte der Kommunikationsmedien reden oder auch konkreter über die Funktion von Kommunikationsmedien in Zeiten der Isolation. Also da fangen wir spätestens bei der Schrift an, beim Briefverkehr, später bei Telefon, dann E-Mail, Kurznachrichten, SMS und so weiter und dann langsam Videotelefonie. Aber das ist natürlich kein linearer Verlauf, sondern dieser historische Prozess ist von Umorientierung und auch sich wandelnden und teilweise widersprechenden Gewohnheiten gekennzeichnet. Mir fällt aber ein, ich erzähle mal kurz eine kleine Anekdote, weil ich die eigentlich ganz passend finde. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen mit Freunden Geburtstag gefeiert über Videotelefonie. Also nur 4 Freunde, weil alle allein zu Hause bleiben mussten. Und es sind alte Freunde von mir und wir haben uns da zusammengetan und ein Bierchen getrunken und dann dabei auch über Videotelefonie gesprochen. Und dann erzählte einer, wie er seine Oma angerufen hat und über Videotelefonie Telefonie. Und ihr hat wohl jemand geholfen und es hat dann überraschend, also zu seiner Überraschung, sehr, sehr gut funktioniert. Und allerdings, also es klappte alles technisch gesehen, allerdings sagte die Oma dann schon nach einer Minute, okay, jetzt legen wir aber wieder auf, sonst wird es zu teuer. Das ist so eine von diesen kleinen Geschichten aus dem Alltag, die zeigen, wie hier sehr unterschiedliche Gewohnheiten im Umgang mit Medien irgendwie aufeinanderprallen und erstmal so eine neue Normalität und neue Gewohnheiten ausgehandelt werden müssen. Und das ist vielleicht ein kleines, nettes Beispiel, aber sowas passiert gerade allerorten auf eine massive Weise. Und dadurch sind wir in gesellschaftliche Umbruchsprozesse spezifisch in Bezug auf Medien durch Covid-19 auch reingeworfen, weil sich Menschen an neue Umgangsweisen gewöhnen müssen und auch neue Kommunikationsweisen. Und gerade wenn wir davon reden, dass Covid-19 wahrscheinlich nicht jetzt so schnell vorbei ist, sondern sich Monate, wer weiß, Jahre hinziehen kann, dann werden dadurch signifikante Transformationsprozesse angestoßen, für die Medien ganz zentral sind.
Ja, danke für deine Anekdote und noch alles Gute nachträglich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nicht mein Geburtstag, der Geburtstag von einem Freund.
Ich habe mich tatsächlich auch mit Freundinnen getroffen zur Videotelefonie und wir haben auch zusammen angestoßen und haben diese Bewegung des Anstoßens vor der Kamera quasi auch performativ aufgeführt. Was mich nämlich zu meiner nächsten Frage führt, da sind diese Geräte, aber da sind auch Menschen mit Körpern, die diese Geräte benutzen. Ja. Welche Rolle spielt denn der Körper für Videotelefonie zum Beispiel oder für Forschung allgemein?
Wir geben weiter Tipps der Person, die dann die BR-Arbeit darüber schreibt. Ne? Also Körper insgesamt für Praxistheorien sind absolut zentral. Für jede Praxistheorien, also für jede Art des praxistheoretischen Denkens, auch für medienpraxistheoretisches Denken. Grundsätzlich, Körper sind in Praxistheorien, das ist schon seit Bourdieu für uns klar, ein ganz wesentliches Element, weil sie als Ankerpunkt für das inkorporierte Wissen, was Bourdieu den praktischen Sinn genannt hat, also als Ankerpunkt für den praktischen Sinn dienen, der die alltäglichen Routinen, in die wir involviert sind, steuert, im weitesten Sinne. Klar ist unser Körper auch, was die Umwelt überhaupt wahrnimmt und in ihr tätig wird, körperlich, insofern die Voraussetzung für jegliches Tun, aber er ist eben auch Speicher dieses impliziten Wissens, wie wir in der Welt, die uns umgibt, tätig sind. Auch bei Videotelefonie ist natürlich jetzt super spannend zu fragen, also wir ziehen jetzt einfach das Beispiel noch kurz durch, wie erleben wir, also jetzt beispielsweise Menschen, die bisher noch wenig oder gar keine Erfahrung mit Videotelefonie gemacht haben, zum Beispiel die erwähnten Großeltern, ja, wie erleben die den Gewöhnungsprozess an dieses Medium auch körperlich? Also wie erleben die eigentlich die bildliche und bildlich-körperliche Präsenz der anderen und übrigens auch ihre eigene bildlich-körperliche Präsenz und das Erlebnis, dass diese digital vermittelt wird? Das ist ja was ganz Neues, das mit individuellen Personen ganz individuelle Erfahrungen hervorruft. Wie eignen sie sich dann, und das wäre zum Beispiel auch eine ganz spannende Frage, wo wir dann beim Digital Divide sind, also eine Debatte über die digitalen Kompetenzen und Skills von jüngeren und älteren Personen in Bezug auf digitale Medien. Also wie eignen sich solche Personen auch körperlich einen praktischen Sinn für Videotelefonie zum Beispiel an, um dadurch auch wieder sinnlich, emotional und sozial am Zusammenleben in Zeiten von Covid-19 mit ihren Mitmenschen und Verwandten teilhaben zu können?
Jetzt hatten wir gerade viel über Körperlichkeit und Emotionen gesprochen. Das setzt aber ein Verhältnis von Menschen zu Medien voraus und Menschen, die Medien nutzen, von Medien beeinflusst werden. Jetzt gibt's aber ja auch immer mehr Medien, die sozusagen ein Eigenleben führen oder Techniken, die ein Eigenleben führen. Stichwort künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und die ominösen Algorithmen, die im Hintergrund wirken. Lassen sich auf Algorithmen auch Praxistheorien anwenden? Also tun Algorithmen etwas? Und wenn ja, wie lässt sich das erforschen und beschreiben? Oder brauchen wir dafür neue Instrumente?
Eine der großen Fragen der Medien- und Digitalanthropologie, die du stellst. Ich habe vorhin erklärt, also es geht in diesem Feld uns um das Wechselverhältnis von Menschen und Medien, also auf Seite der Menschen auch Routinen und Tätigkeiten und dem Verhältnis zu Medien. Natürlich, ganz klar, haben auch Medien oder hat auch Technik aktiv an diesen Wechselbeziehungen Anteil. Ne? Formel könnte man sagen, die Menschen, klar, machen etwas mit den Medien, aber Medien machen dabei auch immer was mit Menschen. Wenn wir jetzt an Algorithmen denken, dann stellt sich genau diese Frage ja umso dringender, weil, wie du sagst, so im Hintergrund algorithmisierte Medien auch unabhängig von der direkten Aktivität der Menschen selbst aktiv sein können. Nochmal, ich habe vorhin dieses Beispiel Hammer genommen, also ein Hammer, wenn ich ihn nicht benutze, liegt einfach rum. Mein Computer arbeitet aber weiter. Insofern ist mit digitalen Medien und digitaler Technologie die Frage nach der Eigenaktivität noch dringender. Wie man die beantwortet, darüber kann man jetzt sehr, sehr unterschiedlich Antworten finden. Also man kann sehr unterschiedliche Antworten finden, wie man diese Herausforderung begegnet, wie wir jetzt in kulturanalytischem und ethnografischem Arbeiten diese Eigenaktivität des Medialen, wenn man es so nennen will, gerecht werden. Eine Möglichkeit, also vielleicht um zwei ganz kurz anzureißen, eine, die zu breit ist, wahrscheinlich um sie jetzt kurz zusammenzufassen, ist die Akteur-Netzwerk-Theorie, die auch den meisten etwas sagen dürfte, die sehr großen Einfluss auf technikanthropologische Arbeiten hatte, inzwischen aber bis zum gewissen Grad auch wieder aus der Mode geraten ist, die davon ausgeht, dass menschliche und technische Akteure oder materielle Akteure insgesamt grundsätzlich insofern gleichrangig zu behandeln sind, als es uns hilft, auch technische Artefakte als handelnde Artefakte, als tätige Agenten anzusehen. Also aus dieser Perspektive sind technische Artefakte ganz klar auch Einheiten, die etwas tun oder machen und dadurch auch praxistheoretische Zugänge erlauben, die auf sich gerichtet werden können. Interessant ist eigentlich, dass in unserem Fach sehr oft und sehr gerne auf die INT verwiesen wird, aber sehr wenige Leute tatsächlich die INT bis in Details dann auch umsetzen, weil diese analytische Perspektive auch eine sehr spezifische Art der Beschreibung und eine sehr spezifische Art der Ethnografie dann einfordert, die dann auch nicht immer eingelöst wird. Aber es ist klar erkennbar, dass heutzutage man nicht mehr darum herumkommt, den Einfluss dieser Strömung anzuerkennen, die uns dazu aufruft, auch über die Eigenaktivität von Technologien nachzudenken. Ein anderes Konzept als Alternative, die ich eben auch in diesem Text beschrieben habe, die in der internationalen Medien- und Digitalanthropologie fast gängiger ist, also die sehr häufig auch verwendet wird, bietet das Konzept der Affordanzen. Es gibt sehr unterschiedliche Affordanztheorien inzwischen, also in den 70er, 80er Jahren entstanden und haben sich bis heute in sehr unterschiedlichen Theorien weiterentwickelt. Ich beschränke mich jetzt auf solche, die sehr gut zusammenpassen mit diesem praxistheoretischen Denken, über das wir jetzt auch gesprochen haben. Und aus dieser Perspektive ist der Begriff Affordanzen ein Begriff, der die Praxismöglichkeiten, Praxisaufforderungen und Praxisbeschränkungen, die von einer Technik oder einem Medium ausgehen, beschreibt. Ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel für eine sehr einfache Technik, einen Stuhl. Ist ein sehr bekanntes Beispiel in affordanztheoretischen Debatten, wird unter anderem auch von Donald Norman verwendet, ein bekannter Designtheoretiker, der viel mit Affordanztheorien gearbeitet hat. Ein Stuhl hat die Affordanz zu sitzen. Auf Deutsch, das klingt ein bisschen sperrig, aber kann man sagen und wird tatsächlich auch so verwendet, der Begriff, ein Stuhl affordiert sitzen. Also ich komme in einen Raum, ich sehe einen Stuhl und der Stuhl, das können alle mal ausprobieren, fordert mich gewissermaßen dazu auf, mich auf ihn zu setzen. Also er bietet mir die Möglichkeit an, hat aber auch einen gewissen Aufforderungscharakter. Wichtig ist jetzt, und das lässt sich am Beispiel des Stuhls auch ganz gut erklären, dass gerade aus einer kultur- und sozialwissenschaftlichen Perspektive, und das gerät manchmal in anderen Disziplinen aus dem Blick, so ein Stuhl nur dann mich zum Sitzen auffordert und mir Sitzen ermöglicht, wenn ich weiß, dass dieses Ding zum Sitzen da ist. Und wenn ich auch weiß, wie man sitzt. Ja. Also es geht um soziokulturelles Wissen und wieder mit Bourdieu gesprochen einen praktischen Sinn dafür, mich auf einen Stuhl zu setzen. Das bedeutet, dass Affordanz nicht einfach ein Begriff ist, und da wird er manchmal fehlinterpretiert, um die Eigenschaften eines materiellen Dings oder einer Technologie zu beschreiben, die objektiv gegeben sind, sondern es geht um einen Begriff, der die Relation zwischen diesem Artefakt oder materiellen oder technischen Artefakt und den Lebewesen, die damit interagieren, beschreibt. Dieses relationale Denken, ein Nachdenken über die Beziehung zwischen den Dingen und auch den technischen Dingen und Menschen, ist eben sehr produktiv anwendbar, um damit auch über digitale Medien nachzudenken. Und jetzt kommt die Kurve zurück, um damit auch über Algorithmen eben nachzudenken. Die Frage wäre dann, inwiefern uns also spezifische in digitale Medien eingeschriebene Algorithmen und eben die automatisierten Abläufe, die in diese Algorithmen eingeschrieben sind, uns als menschliche Akteurin wiederum bestimmte Praktiken ermöglichen, uns zu diesen Praktiken auffordern oder auch diese Praktiken einschränken. Und daran sieht man auch, dass wir als EthnografInnen nicht einfach die Dinge als, also die Technologien nur als solche untersuchen würden. Also das kann man natürlich, wenn man Quellcode lesen und verstehen kann, kann das eine Riesenhilfe sein. Aber primär geht es nicht darum, nur die Technik anzuschauen, sondern wir schauen uns die Praktiken an und lernen aus den Praktiken etwas über diese Relationen zwischen den technischen Dingen, Infrastrukturen, Medien und den Menschen und ihren Praktiken und Routinen, wie sie damit umgehen.
Zu diesen Infrastrukturen, zu den Verbindungen, die Menschen mit Medien und Technik eingehen, gehört ja auch eine emotionale Verbindung, die man mit Technik eingehen kann. Wir haben ja vorher schon über die Rolle des Körpers gesprochen. Jetzt würde mich noch interessieren, wie sieht es denn mit den Emotionen aus?
Auch große Frage, auf jeden Fall sehr wichtig für das Feld. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass so in ethnografischen Disziplinen, insbesondere bei uns im Fach, die Emotionsforschung ja auch so eine Art Konjunktur durchlebt hat in den letzten 10+ Jahren. Und ich selbst habe auch, Thomas hat es vorhin erwähnt, meine Dissertation in dem Bereich geschrieben zur Gewalt im Computerspiel und habe hier so eine Art Forschungsschwerpunkt auch, also an dieser Schnittstelle zur Verbindung von Emotionen und digitalen Medien im Alltag. Wie wichtig oder wie viel es darüber zu sagen gibt, aus ethnografischer Perspektive, könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde reden, indem ich einfach nur über Abschlussarbeiten rede, die in den letzten 2 Jahren bei mir geschrieben wurden, weil sehr viel Studierende sich auch wahnsinnig für das Thema interessieren. Wenn ich jetzt so nachdenke, zum Beispiel hatte ich Arbeiten über Mindfulness-Apps, also die einen regelmäßig daran erinnern, dass man sterben wird und sich dadurch in den Alltag einschreiben, hatte Arbeiten über Mütter-Influencerinnen auf Instagram und Emotionspraktiken, zu Emotionspraktiken auf Imageboards, die immer in der öffentlichen Debatte sind, wenn Amokläufe passiert sind, zusätzlich zu den Computerspielen, hatte welche zu Emotionspraktiken in xenophoben oder islamophoben Memes auf Social Media, wiederum zu anti-xenophoben Facebook-Gruppen, zur Facebook-Gruppe Ich bin hier konkret, oder zu Computerspielerinnen, also weiblichen Computerspielerinnen und ihren Emotionspraktiken und so weiter. Also ich glaube, klar ist, dass wir aus einer Fachperspektive, ethnografisch, aus einer EKW-Perspektive sehr viel zu sagen haben und auch sehr viel zu forschen haben, was die Verflechtung von Emotionen und Medienpraktiken angeht. Und übrigens, vielleicht für Tübingen wichtig, ziemlich beliebt ist dabei auch die Emotionspraxistheorie, also von Monique Scheer. Vielleicht ist die auch deshalb bei meinen Studierenden sehr beliebt, weil ich die auch sehr gerne zum Lesen gebe, aber tatsächlich entscheiden sich sehr, sehr viele dafür, damit zu arbeiten im Bereich digitaler Medien, weil es einfach ein Denkwerkzeug und Forschungswerkzeug ist, was sehr viel, sehr spannendes Material generieren kann.
Und Material für die Untersuchung von digitalen, medialen oder technisierten Emotionspraktiken bietet ja eigentlich gerade auch die aktuelle Situation in Masse an. Da gibt es also viel zu analysieren. Gibt es denn auch neue Emotionen, die sich gerade im Umgang mit Technik und Medien etablieren?
Naja, also grundsätzlich neu sind Emotionen und Emotionspraktiken. Ich glaube, dieser Begriff der Neuheit ist auch hier schwierig, aber klar, veränderte. Also auch hier gibt es wieder dieses Wechselspiel aus Persistenz und Rekombination, um dann nochmal mit Klaus Schönberger zu sprechen. Aus einer emotionspraxistheoretischen Perspektive können wir auch hier sagen, durch digitale Medien entstehen nicht einfach neue Emotionen, aber es entstehen veränderte Praktiken, durch die wir Emotionen tun. Und genau dafür gibt es eben unzählige Beispiele, die sich ethnografisch gut erforschen ließen. Und um nochmal ein aktuelles Beispiel zu nennen, nicht nur von Studierenden. In den letzten 2 Jahren habe ich eine kleine Forschung durchgeführt zum Holocaust-Denkmal in Berlin und zu der Frage, wie Besucherinnen dieses Denkmals durch digitale Medienpraktiken, also vor allem durch Fotografie, Social-Media-Posts und so weiter, veränderte Arten und Weisen des emotionalen sich in Bezugsetzens zur Vergangenheit des Holocaust realisieren. Also wie wird emotional durch digitale Medien erinnert, in der digitalen Auseinandersetzung mit so einem Ort. Ursprünglich wollte ich auch in dem Institutskolloquium, das wir geplant hatten, statt im Podcast, eigentlich zu diesem Thema sprechen. Aber Covid-19 steht natürlich jetzt gerade irgendwie im Vordergrund und es scheint sehr, sehr dringend darüber zu sprechen. Und jetzt könnten wir natürlich fragen oder spekulieren, weil ich dazu keine Forschung habe, was gerade emotional rund um Covid-19 passiert im Internet.
Ich finde, das könnten wir kurz tun. Eine kleine Spekulationsrunde.
Naja, ich glaube, auch da könnten wir in verschiedene Richtungen denken. Dieses Videotelefonie-Beispiel wäre eines. Ein anderes ist natürlich, was meistens so offensichtlich erscheint, die Frage, was passiert gerade eigentlich auf Social Media? Was passiert rund um all die Hashtags wie Stay at Home und so weiter? Was passiert im Internet emotional? Und klar ist, dass viele Social Media wie Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok und so weiter, gerade wahnsinnig viel kommuniziert wird rund um Covid, was zum Teil sicher auch organisatorische Funktionen hat und Funktionen der Informationsvermittlung, was aber zu massiven Anteilen eine Art und Weise des digitalen Austauschs und der Artikulation und Mobilisierung von Emotionen und emotionalen Erfahrungen im Alltag ist. Und wenn man sich das anschaut, ohne dass ich dazu eine Forschung gemacht hätte, aber wenn man selber einfach browst in den sozialen Medien, ist das hier eine unglaublich komplexe Mischung, in der einerseits es um Solidarität geht, um Mitgefühl, um Anteilnahme, um Mut zu sprechen, aber gleichzeitig auch um Angst auszudrücken, auch Angst zu schüren, um Wut zu schüren und drittens natürlich auch um Humor, um Ironie, was wiederum in beide Richtungen, sowohl die mitfühlende als auch die angstmachende gehen kann. Einerseits darf man diese Praktiken, wenn man fragt, wie verändert Covid-19 unseren Alltag, nicht zu hoch einschätzen, weil man muss auch immer ganz kritisch dazu sagen, dass das, was auf Social Media sichtbar wird, nicht einfach die Verteilung der Meinungen innerhalb einer Gesellschaft repräsentativ zusammenfassen könnte. Aber was wir hier haben, ist ein Tableau, ein Prisma an Meinungen und Praktiken, die uns zeigen können, was gesamtgesellschaftlich emotional rund um Covid-19 passiert und vor allem, wie digitale Medien eingesetzt werden in dieser Situation der sozialen Isolation zu Hause, um sich gegenseitig an diesen Emotionen teilhaben zu lassen. Und ich glaube, daraus können wir analytisch, aber auch gesellschaftlich und politisch doch einiges lernen, wenn man sich das genau angucken würde. Vielleicht haben wir dann gleich die zweite Abschlussarbeit.
In jedem Fall kann man feststellen, dass durch diese Krise, die wir gerade haben, die Digitalisierung ganz anders im Alltag auch von Gruppen verankert ist, die bis dato mit diesem Internet wenig zu tun hatten und es eher vom Hörensagen als vom praktischen Nutzen kannten. Ja. Und vielleicht, das wird sich jetzt eine Frage der nächsten Zeit sein, die Bewertung und das Nachdenken über das Digitale insgesamt nochmal verändert.
Ja.
Gesellschaftlich interessant ist ja gerade eine App, die wieder im Zusammenhang mit der Corona-Krise steht, nämlich eine App, mit der kontrolliert werden soll, wie Menschen sich bewegen, welche Menschen aufeinandertreffen, Kontakt miteinander haben, um gegebenenfalls warnen zu können, falls einer der betroffenen Personen sich mit Corona infiziert hat. Vielleicht kannst du dazu noch einen kurzen Ausblick, kurze Einschätzung geben, was du grundsätzlich von solchen Sachen hältst. Und die haben ja einen sehr starken Einfluss auf unser Alltagshandeln, nicht nur, weil sie unseren Alltag ganz direkt beeinflussen, indem sie uns warnen oder auch nicht, sondern auch indem sie vielleicht ein Gespür für Datensicherheit, für das Freigeben von Bewegungsprofildaten und so weiter auf einmal grundsätzlich verändern und eben jetzt auch politisch gewollt sind und vielleicht deshalb gar nicht mehr so sehr als Gefahr gesehen werden, sondern viel stärker noch als Chance, als es zumindest in der deutschen Diskussion bisher der Fall war.
Ja, ist natürlich, also ist eine super interessante Frage, ist insofern schwierig zu beurteilen, als wir als EKWlerin dann richtig gut sind, wenn die Dinge im Alltag angekommen sind und wir sie uns anschauen können. Aber wir können gerne ein bisschen spekulieren. Also ganz kurz, diese App ist ja spezifisch im deutschsprachigen Raum im Vergleich zu anderen Beispielen, die man jetzt vielleicht aus der Entwicklung in Südkorea kennt, wo die Apps komplett anders funktionieren. Also was in Deutschland meines Wissens derzeit im Gespräch ist, ist eine App, die komplett anonymisiert, wie das genau geht, ist dann die zweite Frage, aber die soll komplett anonymisiert keine Bewegungsdaten aufzeichnen, sondern, also nicht über GPS, sondern über Bluetooth lediglich festhalten, welches Smartphone, Handy im Prinzip in der Nähe von einem anderen war. Also nicht wissen, wo man genau war, sondern nur Nähe sozusagen abgreifen, speichern und im Fall einer Infektion dann rückwirkend allen Personen, die sich in der Nähe dieser infizierten Person aufgehalten haben, diese Information zukommen lassen. Also das ist meines Wissens derzeit im Gespräch. Wenn diese App kommen sollte, und da hast du völlig recht, wird sie sicherlich ganz massiv unseren Alltag mitbestimmen. Sowohl derjenigen, die sie nutzen, als auch derjenigen, die sie nicht nutzen. Ich glaube auch hier, fest überzeugt, wir sammeln einfach Abschlussarbeitsthemen, könnte man sich genau diese Implikation dieser App und ihre Integration in den Alltag sehr produktiv ethnografisch anschauen, medienethnografisch anschauen, um etwas darüber zu lernen, woraus wir gesamtgesellschaftlich, glaube ich, einiges lernen könnten. Es ist jetzt natürlich ziemlich schwer vorauszusagen, wie so eine Analyse aussehen könnte. Aber wie gesagt, wir können es mal ein bisschen zumindest andeuten, was daran spannend sein könnte oder was ich jetzt mal spontan denke, was daran spannend sein könnte. Weil in ihrer Grundstruktur ist diese App so angelegt, da sind wir wieder bei den Affordanzen, dass sie ihre Algorithmen, ne, über die wir vorhin gesprochen haben, spezifische Wissenspraktiken affordieren, also hervorbringen. Die Algorithmen dieser App sind erstmal daraufhin infrastrukturiert, dass sie Informationen, spezifische Informationen zu einer Nähe zu anderen Personen erfassen und im Bedarfsfall weitergeben. Also es geht darum, dass man weiß, dass man sich kürzlich in der Nähe einer anderen Covid-19-infizierten Person aufgehalten hat und dann entsprechend reagieren kann. Jetzt ist in der Theorie, um die es derzeit vor allem in der öffentlichen Debatte geht, diese Aktion sicherlich epidemiologisch gedacht sehr, sehr sinnvoll. Im gelebten Alltag kann so eine App aber sicher auch ganz andere Praktiken hervorbringen und damit Konsequenzen haben, an die aus dieser Außenperspektive heute eigentlich noch niemand denkt. Also wenn wir jetzt mal überlegen, ein wichtiger Faktor in Deutschland ist, dass diese App freiwillig genutzt werden soll. Man kann fast mit Sicherheit davon ausgehen, dass wenn diese App kommt und als Säule der Maßnahmen gegen Covid-19 behandelt wird, es quer durch die Bank in Freundeskreisen, Bekanntenkreisen, Familien Debatten darüber geben wird, ob man diese App nutzen soll oder nicht. Vielleicht gerade, weil es auf freiwilliger Basis passiert. Es kommt also plötzlich ein gesamtgesellschaftlicher Aushandlungsprozess in Gang, auch Konflikte in Gang, die durch diese App und die damit zusammenhängenden Wissenspraktiken hervorgerufen werden, in denen sich zum Beispiel diejenigen, die sich solidarisieren wollen und durch die App helfen wollen, streiten mit denen, die Angst haben vor einem Einbruch der Datenschutzstandards in einem Land, die Sorge haben vor Überwachungsmaßnahmen und so weiter. Also dass damit der erste Schritt vor allem getan wird, hin zu einer engmaschigeren Überwachung in unserer Gesellschaft. Und ich habe tatsächlich jetzt schon in meinem Bekanntenkreis beide diese Position zu dieser App gehört, obwohl das noch einige Wochen, wenn nicht Monate dauern wird, bis diese App veröffentlicht wird. Das heißt, dass ich davon ausgehen würde, dass die Medienpraktiken im Umgang mit dieser App und im Umgang mit den Affordanzen dieser App mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur informationstechnisch relevante Prozesse verursachen, sondern auch ganz konkrete politische und auch hochgradig emotionale Praktiken übrigens, um darauf wieder zurückzukommen, mit sich bringen werden. Sie verhandeln dann Fragen nach Gemeinschaft und nach Solidarität, aber die verhandeln auch Ängste, Zweifel und emotionalen Widerstand. Und ich glaube, sowas anzuschauen wäre dann aus einer EKW-Perspektive sehr interessant und ich würde sagen auch sehr relevant.
Große Fragen, große Perspektiven, die du jetzt am Schluss nochmal aufgemacht hast, die dann auch ganz stark ins Normative, ins Selbstverständnis von Gesellschaften, von Mitgliedern einer Gesellschaft und so eingreifen. Herzlichen Dank für diese Einschätzung, Christoph, und deinen Beitrag zu unserem kleinen Podcast, zu unserem Institutskolloquium. Für heute war es das, aber diese Serie, diese Reihe geht weiter mit weiteren Beiträgen zu Fragen der Technik, Medienanthropologie in den nächsten Wochen. Wem das weiter interessiert, der bleibe uns gewogen. Für heute verabschieden wir uns und bedanken uns bei Christoph Barreiter, Juniorprofessor am Institut für Europäische Ethnologie der HU Berlin. Herzlichen Dank.
Danke, Thomas und Helen. Danke.